Dieses Mal mein Gast Ralf Westhaus.
Dadurch ist es dann so entstanden, dass ich doch gern gesehen war, weil sie genau wussten, für mich gibt es niemanden, den ich bevorteile, benachteilige, sondern das, was ich sehe, wird geahndet. Ein Plattenwurf ist mit einer Verwarnung zu ahnden. Und eine gelbe Karte ist nichts Schlimmes. Eine gelbe Karte ist praktisch der letzte erhobene Zeigefinger für den Sportler oder für die Sportlerin. Er saß als Betreuer hinter der Kegelbahn und hat sein Handy in der Hosentasche geklingelt. Okay, wenn das passiert, das ist sehr unangenehm, aber dann kann ich das Handy ausmachen. Aber Wolko war der Meinung, er muss auch noch das Handy rausnehmen und muss mit demjenigen telefonieren während dem Spiel.
Ohne sie geht, wie in vielen Sportarten, zum Teil gar nichts. Und manchmal sind sie trotzdem irgendwie der Buhmann. Schiedsrichter, ich habe mit Ralf Westhaus gesprochen. Er hat auf der ganz großen Bühne, auf der internationalen Bühne den Hut auf. Er ist Chief of Referee bei der NBC. Er hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine zentrale Sache bei den internationalen Schiedsrichtern geändert. Außerdem haben wir so ein bisschen über Kuriositäten aus seiner Laufbahn gesprochen, ob er mal eine rote Karte vergeben hat und auch ein ganz interessanter Fakt aus Slowenien. Eine Sache noch, wir hatten bei der Aufzeichnung leider ein paar technische Probleme, deswegen habe ich jetzt Teile meiner Moderation nachträglich nochmal aufgenommen. Die Tonqualität war nicht so, wie ich es mir vorstelle. Punktuell ist sie noch ein bisschen kritisch, auch bei ihm gab es Probleme. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung und bitte das zu entschuldigen. Ich wünsche jetzt viel Spaß in der Episode mit Ralf Westhaus.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Ralf, freut mich, dass wir sprechen. Danke für deine Zeit.
Hallo, ich freue mich auch, dass wir mal über das Schiedsrichterwesen reden können.
Ralf, seit mehreren Jahren schon bist du jetzt international Schiedsrichter, bist jetzt auch Chief of Referee. Gib mir mal einen Schritt zurück. Warum hast du dich damals entschieden, das ja mittlerweile schon rote T-Shirt anzuziehen und Spiele als Schiedsrichter zu leiten?
Also es fing alles damit an, dass ich aus dem Freizeitbereich zum Kegeln gekommen bin. Und ich war früher Eishockey-Schiedsrichter, habe auch Eishockey-Schiedsrichter ausgebildet. Und dann bin ich irgendwann mal im Ligaspielbetrieb beim Kegeln angefangen. Und da hatten wir eine unschöne Erlebnis gehabt bei einem Spiel, wo ich persönlich das Gefühl hatte, dass meine Mannschaft und ich auch da benachteiligt wurde. Und dann habe ich mich mal kundig gemacht und habe mit dem Schiedsrichterobmann von Thüringen mal einen Kontakt aufgenommen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und da ich mit dem Eishockey zu dem Zeitpunkt aufgehört hatte, hat er mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, Schiedsrichter zu werden. Und so bin ich dann deutscher Schiedsrichter erstmal geworden. Und nach vielen Jahren und alle Lizenzstufen durchlaufen und so weiter und so fort, habe ich dann im Jahre 2013 im Februar in Maribor, Slowenien, eine internationale Lizenz abgelegt, weil ein deutscher Schiedsrichter aufgehört hat und wir wollten das Kontingent nicht verfallen lassen. Und seitdem bin ich seit 2013 internationaler Schiedsrichter.
Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, was war denn das damals für ein Vorfall, der dich zum Schiedsrichter gemacht hat?
Das war noch so eine alte Kegelbahn, wo es nicht die Fehlwurfrinne gab, sondern wo es diese Banden gab. Und das war immer das Spannende bei uns, wenn die Kugel die Bande berührt hat, ist ja eindeutig ein Fehlwurf. Bei uns wurde es als Fehlwurf in unserer Mannschaft gewertet und bei der Heimmannschaft wurde der Wurf dann trotzdem gewertet, weil die Bande nicht ausgelöst hat und das fand ich irgendwie nicht ganz okay.
Nachvollziehbar und ich glaube, das siehst nicht nur du so, aber gut, das ist mittlerweile verjährt, würde ich sagen. Oh ja. Spannend finde ich auch den Aspekt mit dem Eishockey, wie hochklassig warst du denn da unterwegs?
Also ich war in Thüringen, also in Landesliga hier auf Landesebene unterwegs gewesen und war in der Regionalliga tätig, hatte dann in Thüringen hier den Schiedsrichterobmann übernommen gehabt und habe meinen Sohn ausgebildet, der hat mit 14 Jahren bei mir die Ausbildung zum Schiedsrichter gemacht. Und der war noch jung genug, sage ich mal, und der hat es dann geschafft bis zum DL-Hauptschiedsrichter und zur IHF, war weltweit unterwegs als Schiedsrichter also und war dann sogar zum Schluss Schiedsrichterobmann beim Deutschen Eishockeybund. Und ich hatte dann als Schiedsrichterobmann von Thüringen aufgehört, weil ich nicht wollte, dass es da in der Förderung für meinen Sohn und in meiner Funktion irgendwelche Interessenskonflikte gibt und dass es immer heißt, ja, das ist ja der Sohn vom Chef und deswegen habe ich dann aufgehört, sondern musste alleine seinen Weg gehen.
So dieses Ausbilden, führen, scheint dir ganz gut zu legen. Du hast gesagt, du warst schon Schiedsrichterobmann beim Eishockey, hast also da auch schon Menschen geformt und weitergebracht. Aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück oder bei deinen Anfängen bleiben. Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel als Schiedsrichter?
Also ich sage mal scherzhafterweise, wenn man vom Eishockey zum Kegeln kommt als Schiedsrichter, das ist so ein bisschen, als wenn man auf dem Ponyhof landet. Ne? Also ich sage mal, wir haben ja beim Eishockey viel schnellere Entscheidungen muss treffen. Wir mussten entscheiden. Beim Eishockey gibt es nicht schwarz und weiß, sondern gibt es ja viele Grautöne und man musste auch vom Bauchgefühl her die Entscheidung treffen. Beim Kegeln, das Regelwerk ist sehr einfach und dort kann man einfach nur eine klare Entscheidung treffen, ob schwarz oder weiß. Und das war natürlich sehr angenehm. Und in, ich sag mal, bestimmten Ausnahmefällen kann man auch mal ein Spiel anhalten oder so für eine Entscheidung. Und das war natürlich beim Eishockey nicht möglich. Und deswegen war das sehr angenehm, dann zum Kegeln zu kommen. Und ich hatte von Anfang an sofort auch den Ruf weggehabt, als sehr strenger Schiedsrichter zu sein. Aber nach dem dritten Spiel, was ich geleitet habe, was immer bei derselben Heimmannschaft war, haben die festgestellt, dass ich zu Heim und Gast genauso bin. Und dadurch ist es dann so entstanden, dass ich doch gern gesehen war, weil sie genau wussten, für mich gibt's niemanden, den ich bevorteile, benachteilige, sondern das, was ich sehe, wird geahndet. Und darauf haben sie sich dann eingestellt und waren froh, doch einen strengen Schiedsrichter zu haben, aber eben dadurch sauber nach dem Regelwerk zu spielen. Das waren so meine ersten Anfänge beim Kegeln.
Und ich hoffe, dass die Schlägereien, die es ja beim Eishockey ab und zu gibt, auch dann Geschichte waren für dich.
Ja, also ich habe bis jetzt noch keine Schlägerei auf der Kegelbahn gehabt. Nein, also da ist noch nichts passiert.
Hoffen wir, dass es dabei bleibt.
Ja, denke ich auch.
Hoffen wir, dass es dabei bleibt und die Schlägereien der Vergangenheit angehören. Jetzt, ich habe es anfangs schon gesagt, Schiedsrichter sind nicht immer die besten Freunde bei einem Spiel. Als Betroffener geht man manchmal schwierig mit so Situationen um, wenn man dann verwarnt wird oder eine Strafe bekommt. Wie gehst du persönlich als Schiedsrichter mit den Situationen um?
Also, wenn ich internationale Schiedsrichter ausbilde und prüfe, dann frage ich die immer, als erstes meine Frage in die Runde, was ist die Aufgabe von einem Schiedsrichter? Und da ist es egal, ob man Fußball, Basketball, Handball, Kegelschiedsrichter, Eishockeyschiedsrichter ist, aber was ist die Aufgabe von einem Schiedsrichter? Und dann erkläre ich ihm die Definition. Die Aufgabe des Schiedsrichters ist es, einen sportlich fairen Wettkampf zu organisieren, bei dem das Regelwerk größtmöglich zur Anwendung kommt. Das ist das Oberleitbild von einem Schiedsrichter. Und wenn man sich das verinnerlicht, kann man auf einer Kegelbahn oder auch in anderen Sportarten immer vernünftige, ordentliche Entscheidungen treffen, wenn man den Grundsatz beherrscht und den auch anwendet. Man darf sich emotional manchmal nicht verführen lassen, da muss man aufpassen. Aber ich denke mal, wenn man diese Linie wirklich konsequent durchzieht, gibt es auch eine Akzeptanz bei den Sportlern. Das ist so. Und wenn ich heute nochmal in die Eishalle gehe von früher, dort kommen nochmal Spieler vorbei, die ich früher Spiele geleitet habe, die grüßen mich heute noch. Also muss man sich doch einen relativ guten Eindruck hinterlassen haben, sage ich mal. Und als Sportler sieht man manches bestimmt anders, aber man darf immer nicht vergessen, der Sportler sieht es immer ein bisschen aus einer Vereinsbrille. Und da ist die Neutralität, die wir versuchen an den Tag zu legen, dann nicht ganz so gegeben. Und deswegen kann es da schon mal eine Meinungsverschiedenheit geben. Aber wir stehen ja nicht früh auf und sagen, heute wollen wir den und den bestrafen, sondern wir ahnden das, was wir sehen, was geahndet werden muss, damit alle die gleichen Bedingungen haben, damit alle ein faires, ordentliches Ergebnis erzielen können. Und das ist einfach unser Job und den wollen wir machen.
Hattest du schon mal kritische Situationen, in denen du vielleicht auch mal drüber nachgedacht hast, ob du dir das wirklich, ja, weiter einfach ausgedrückt geben möchtest? Oder?
Ach, beim Kegeln, kritische Situationen. Also über die vielen Jahre, man erlebt ganz viele Dinge. Das ist so, sage ich mal. Okay, Standardsachen passieren immer wieder, die normalen Ahnungen, die man kennt. Aber es gibt ja auch manchmal Wettkämpfe, in denen besondere Vorkommnisse kommen. Ich sage jetzt alleine mal, wo wir bei der Sprintweltmeisterschaft in Estland vor 2022, wo uns plötzlich eine Bahn ausgefallen ist und wir nur noch auf 4 Bahnen weiterspielen konnten. Und da muss man ich war ja Hauptschiedsrichter, muss man einfach eine vernünftige Entscheidung treffen, muss die mit den Nationen kommunizieren. Da gab es auch erstmal von der österreichischen Seite her, ja, das wird alles viel zu spät, wir müssen morgen wieder spielen. Dann habe ich entschieden, dass wir am nächsten Tag eine Stunde später anfangen, damit alle ausschlafen konnten am nächsten Tag. Und so haben wir einen Konsens gefunden, mit dem alle leben konnten und wir konnten den Sprint zu Ende spielen. Und es hat die Weltmeister abends gegeben, die wurden zwar erst am nächsten Abend geehrt, aber das ist alles machbar. Und das sind so Situationen, auf die muss man kurzfristig vernünftig sich einstellen, man muss eine vernünftige Entscheidung finden. Und dass ich jetzt gesagt hätte, ich schmeiße alles hin, ich habe da keine Lust mehr, das habe ich nicht gehabt. Ich habe sogar, musste meinen Spieler disqualifizieren, weil in der Mannschaft auf 3 Positionen Ausländer eingesetzt wurden. Das war damals mit Staffelstein beim Europapokal in Straubing. Und damit sind die vom ersten auf den vorletzten Platz gefallen in der Qualifikation, mussten ausscheiden. Ja, da hat man verbale Angriffe gehört, aber musste nach dem Regelwerk gehen. Und dann hat man hinterher gesagt, eigentlich muss man das nicht haben. Aber dann war es gut und haben wir weitergemacht. Und also man kann gut damit umgehen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich würde das generell deswegen hinschmeißen.
Wenn man das so ein bisschen vergleicht, wer auf dem Fußballplatz war, der weiß, denke ich, was ich meine, wenn ich sage, da wird nur geschimpft oder nicht nur, aber viel geschimpft, oder wenn, dann ist es gerade auch in den unteren Klassen meistens sehr unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter, dann ist der Kegelsport im Vergleich zum Eishockey, hast du ja schon gebracht, so ein bisschen ein ruhigerer Sport. Also wenn man da Schiedsrichter ist, kann es ein bisschen entspannter sein als in anderen Sportarten, oder?
Also ich muss sagen, der Kegelschiedsrichter auf der Kegelbahn, wenn er seine Arbeit ordentlich macht, er hat bei den Sportlern eine sehr hohe Akzeptanz. Und die Entscheidung des Schiedsrichters im Kegeln wird auch akzeptiert. Dort gibt es keine Diskussion, dort gibt es kein Reklamieren und so weiter, sondern die ist eine Tatsachenentscheidung, die habe ich in dem Moment so gesehen. Ich habe die Entscheidung ausgesprochen. Die könnte ich vielleicht nur mal beim kleinen technischen Defekt zurücknehmen. Ansonsten stehe ich zu meiner Entscheidung. Und wenn man das vernünftig macht, hat man eine hohe Akzeptanz. Die Akzeptanz ist im Kegeln bei den Sportlern höher wie auch zum Beispiel beim Fußball. Das muss man ehrlich sagen, weil die Kegler wirklich das akzeptieren, was der Schiedsrichter sagt. Und man hat natürlich nicht die Beleidigungen wie auf den unteren Klassen im Fußball von Zuschauern und so weiter und so fort. Das gibt es halt im Kegeln nicht. Da haben wir eigentlich einen sehr sympathischen, angenehmen Umgang miteinander. Ich sehe immer zu, dass die Schiedsrichter auf Augenhöhe mit den Sportlern und Betreuern kommunizieren, nicht von oben herab oder nicht die Duckmäuse sind, sondern wir kommunizieren auf Augenhöhe mit einer ordentlichen Körperhaltung. Und dann ist es eigentlich meistens immer auch mal eine Meinungsverschiedenheit relativ schnell geklärt. Und deswegen ist es im Kegeln wirklich angenehm, noch Schiedsrichter zu sein, gegenüber anderen Sportarten, sage ich mal, wo es nicht mehr so ist, sage ich mal.
Hast du eine Theorie, woran das liegt?
Ja, wie gesagt, wir haben beim Kegeln, sage ich mal, pro Mannschaft, sagen wir mal, 6 Spieler. Und beim Fußball, reden wir mal im Vergleich zu Fußball, haben wir da schon mal 22, die auf dem Platz rumlaufen. Und dann haben wir ja beim Fußball auch alle Zuschauer, die draußen sind, das sind ja alles ehrenamtliche Trainer, die wissen alles besser und so weiter und so fort. Und wenn die eigene Mannschaft dann doch ein bisschen ins Hintertreffen gerät, dann muss ja der Schiedsrichter dran schuld sein, weil wir sind ja generell die Besseren. Und diese Grundeinstellung gibt es eben so beim Kegeln nicht. Und deswegen ist es ein anderes, angenehmes Miteinander und Umgehen miteinander, sage ich mal. Das macht eben auch viel mehr Spaß, als wenn ich dort, ich sag mal, am Sonntagvormittag in der Kreisliga Fußball mich da vielleicht noch tätlich angreifen lassen muss oder Polizeischutz ins Auto. Also das sind Sachen, die würden, glaube ich, beim Kegeln nicht vorkommen.
Vielleicht liegt es auch daran, dass es im Kegeln abgegrenzte Spielbereiche gibt, kein Körperkontakt, der per se schon mal Konfliktpotenzial birgt und letzten Endes jeder so sein eigenes Spiel macht. Klar, Duelle gibt es, Mann gegen Mann, Mannschaft gegen Mannschaft, aber es ist der eigene Spielbereich und es gibt jetzt nicht so viele Regeln, die man ja nicht beachten kann. Du hast technische Unterstützung mit einer Lichtschranke nach vorne, Fehler werden automatisch gezählt, es sei denn, es ist noch eine alte Bande, aber ich glaube, die sollte auch mittlerweile. wobei in Kleinbahn, auf Kleinbahn gibt es sie mit Sicherheit noch. Also ich glaube, dass das auch so ein Faktor ist, dass eben nicht so viele Optionen da sind.
Ja, der direkte Kontakt der Sportler untereinander ist nicht da beim Kegeln, das ist richtig. Wenn ich das vergleiche früher zum Eishockey, dort war immer die Entscheidung, war das jetzt schon faul oder ging es noch vertretbar? Das haben wir beim Kegeln alles nicht, Gott sei Dank, sage ich mal. Und früher eben beim Eishockey gab es eben auch das Revanche-Foul und so weiter, schaukelte sich hoch, was wir hier nicht haben. Und deswegen dürfte es doch um einiges entspannter sein. Mhm. Naja, das ist wirklich so. Manchmal kommt eine Reklamation von irgendeinem Betreuer oder aus dem Zuschauerraum, ob man das nicht gesehen hat oder so. Aber wir ahnden das, was wir gesehen haben und nicht das, was andere Leute gehört haben. Und wenn ich das gesehen habe, ahnde ich es auch. Da gibt es von mir auch keinerlei Kompromisse oder irgend sowas.
Jetzt haben wir viel über das Schiedsrichtersein an sich gesprochen. Du bist jetzt Chief of Referee, also Chef der internationalen Schiedsrichter. Du warst vorher Obmann, also auch ein Amt, ein nationales Amt dann. Aber es ist nicht dein erstes internationales Amt im Kegelsport. Was hast du denn vorher gemacht?
Ich habe, wie gesagt, 2013 internationale Schiedsrichterlizenz gemacht und im Mai 2013 ist der Weltverband an mich, also die NBC, an mich herangetreten Und da ich vom Beruf Finanzbeamter bin, hatte die NBC zu dem Zeitpunkt mit dem damaligen Generalsekretär ein paar Probleme in der Buchhaltung gehabt. Und unser Sitz ist ja Wien, das heißt, es ist in der österreichischen Steuerrecht eine Bilanz zu führen. Und dann hat man mich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde, als Zuarbeit für den Generalsekretär als praktisch als Referent Finanzen die Finanzen zu führen. Habe ich mir das alles angeguckt, habe gesagt, okay, mache ich, ich helfe euch gerne. So bin ich praktisch dazugekommen, sage ich mal, habe über viele Jahre den Referent Finanzen gemacht bis zum 31.12.2022. Und ja, es gab ja immer in einem Präsidium so Strukturen, die Leute sind gekommen, Leute sind gegangen und so weiter und so fort. Ja, und eines Tages hat man mich gefragt, ob ich mir zutrauen würde, Generalsekretär von der MBC in der Funktion zu arbeiten. Und da ich nun alle Mitglieder des Präsidiums über Jahre kannte, wusste, was jeden so seine Eigenheiten ist, habe ich gesagt, okay, ich weiß, da ist noch vieles aufzuarbeiten von meinen Vorgängern, ich mache das. Habe 6 Jahre Generalsekretär gemacht, sage ich mal, habe dann aber den Generalsekretär abgegeben, da ich ja voll berufstätig bin. Und ich sage mal, jeden Abend 3 Stunden sitzen und machen und tun auf die Dauer, hat dann auch die Frau gesagt, also übertreib's mal nicht. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich den ab, dann mache ich nur den Referent Finanzen, ist ja eine gute, große Zuarbeit. Ja, und bei der Neuwahl 2021 vom neuen Präsidium hatte man alle Positionen besetzt, aber den Schiedsrichter hat man nicht. Und da ich ja nun seit 2013 internationaler Schiedsrichter war, als Generalsekretär alle Schiedsrichter kannte, mit allen auch einen guten Kontakt gepflegt habe und so weiter, habe ich gesagt, okay, ich helfe euch gerne weiter. Und dann habe ich praktisch erst kommissarisch und dann auf der nächsten MBC-Konferenz dann bestätigt den Schiedsrichterobmann übernommen und bin jetzt seit 2021 Schiedsrichterobmann von der MBC. So bin ich dazugekommen.
Wie geht's dir am Abend? Also wir haben natürlich vorher telefoniert, du hast dann erzählt, wie ein Wasserfall. Also mein Gefühl ist, die Rolle passt zu dir.
Also es gab ein paar Leute, die dann, wo das bekannt wurde, angerufen haben, haben gesagt, Mensch Ralf, alles klar, ich könnte mir auch keinen anderen vorstellen, du passt da rein und so weiter, das mag sein. Da ist auch Herzblut drin, weil ich finde, ein schöner, fairer Wettkampf mit einem riesen Ergebnis am Ende, was Schöneres kann es im Kegeln nicht geben, denke ich mal. Und ich wollte aber auf jeden Fall eins vermeiden, ich wollte nicht als schiedsrichter Mann alleine agieren, weil man kann ja auch selber mal eine Fehleinschätzung haben oder jemanden mal falsch einschätzen, weil so oft sehe ich meine Schiedsrichter nicht. Und deswegen habe ich mir einen Schiedsrichterausschuss zusammengestellt. Ich habe 4 Mitglieder im Schiedsrichterausschuss aus 4 verschiedenen Nationen, aus Kroatien, Slowenien, Österreich und Deutschland. Und diese 4 Personen sind auch charakterlich jeder anders, sodass wir da eine richtig gute Mischung haben und wir wirklich alles, eine Entscheidung, bevor wir was treffen, uns vorher zusammensetzen, in einem Online-Meeting drüber reden und dort wirklich einen guten Konsens finden und auch seitdem gute Entscheidungen treffen, sage ich mal, die von allen getragen werden. Und das merkt man auch, dass dadurch im Schiedsrichterbereich doch die Akzeptanz des Schiedsrichterobmanns eigentlich gegeben ist. Also da haben wir auch keine Probleme oder so, dass irgendjemand sagt, hier, was ihr macht, ist Mist, sondern weil wir es wirklich von allen Seiten beleuchten. Und ich denke mal, das ist ein guter Weg, dass man da gut damit zurechtkommt.
Gib uns bitte mal einen Einblick, welche Entscheidungen ihr denn jüngst so treffen musstet oder auch wolltet.
Naja, also das Erste ist immer, wenn es eine Konferenz gegeben hat, die ist ja meistens immer bei einer Weltmeisterschaft, dort wird ja auf der Konferenz meistens neues oder Teile des Regelwerks neu beschlossen oder auch abgelehnt oder Sachen fallen weg. Da sprechen wir als Erstes durch, wie wir das praktisch umsetzen mit den Schiedsrichtern, weil wir müssen ja das aktuelle Regelwerk anwenden, sage ich mal. Und dann setzen wir uns zusammen und schauen, dass die Teams, die jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft eingesetzt werden und so weiter, dass wir dort das Team zusammenfinden, wo jeder der Meinung ist, wer könnte Hauptschiedsrichter sein, wer macht einen Stellvertreter, wer ist normaler Schiedsrichter. Ich gucke noch, wer kann wen im Auto mitnehmen, damit die Kosten nicht so hoch werden und so weiter. Und das sind so Geschichten, die wir eben auch zusammen, sage ich mal, abstimmen und auch zusammen beschließen. Und wir haben ja im letzten und vorletzten Jahr waren ja die Ausbildungen wieder gewesen für die Prüfung für die Schiedsrichter. Also wir haben neue Schiedsrichter bekommen und Lizenzverlängerungen gehabt. Und da haben wir natürlich diese Ausbildungslehrgänge, die über 3 Tage gehen, die haben wir im Vorfeld natürlich zusammen abgesprochen, wie der Ablauf ist, wer wie wo was prüft und so weiter und so fort. Weil da habe ich noch 2 Mann im Lehrteam und das haben wir mit dem Schiedsrichterausschuss. Die beiden sind auch aus dem Schiedsrichterausschuss, die das Lehrteam mitmachen. Da haben wir uns so abgestimmt und das sind eben Sachen, das muss man nicht alleine treffen, sondern das ist im Team besser zu handeln, sage ich mal.
Du hast es schon mehrfach angesprochen, das Thema Ausbildung, dass du ausgebildet hast, auch Ausbilder bist, beziehungsweise die Prüfung abnimmst. Bist also quasi ganz nah dran und weißt und siehst, wie viele Personen, wie viele Sportlerinnen und Sportler oder Menschen, die mit dem Kegeln verbunden sind, überhaupt das Amt des Schiedsrichters machen möchten. Bist du zufrieden mit der Zahl?
Also wir haben in den Nationen haben wir unterschiedliche Bedingungen, das muss man so sagen. Deutsche Schiedsrichter haben wir eine ganze Menge. Es gibt immer auch ein paar Schiedsrichter aus Deutschland, sage ich mal, die, wenn ich sie anschreibe für eine Veranstaltung, sie nicht können, beruflich und so weiter und so fort. Das ist dann schade, weil ich möchte schon ganz gut streuen, sage ich mal. Leider sind uns jetzt die zwei Schiedsrichter aus Polen verloren gegangen. Polen hat keine neuen Schiedsrichter geschickt. Da haben wir immer dann das Problem, wenn dann doch, ich sag mal, Alpha Vector Tarnowo Podgorze dann Champions League spielt, dann muss ich einen Schiedsrichter aus Berlin dorthin schicken. Das sind ganz schöne Fahrtkosten und so, aber da kann ich nichts dazu. Und wir sind jetzt dabei, sage ich mal, Dänemark als ganz kleine Nation. Wir waren jetzt Ende November, waren wir zum Dänisch Open, haben dort selber mitgekegelt.
Kommen wir noch darauf zu sprechen.
Ja, ja. Und dort haben wir zum Beispiel mit dem dänischen Verband ausgemacht, dass ich mit jemandem zusammen dieses Jahr im Sommer nach Dänemark fahre, ein Wochenende und dort die ersten dänischen Schiedsrichter national erstmal ausbilde und dann vielleicht mal auch dann wieder einen Internet. Also es ist eben von Nation zu Nation unterschiedlich, sage ich mal. Die anderen Nationen ist es immer so, wir schreiben die Lehrgänge aus. Der nationale Verband gibt dann die Meldung raus, guckt sich seine Kandidaten an und der nationale Verband nominiert die und schickt die mir dann zu den Lehrgängen, meldet die an. Leider ist das in Deutschland nicht so. Das ist in den letzten Jahren eigentlich nie so gewesen in Deutschland. Das wurde irgendwo mal veröffentlicht, da konnte sich jeder freiwillig melden. Und da hatte ich jetzt natürlich, sage ich mal, in 2022 und 2023 natürlich auch das Problem gehabt. Ich wusste nicht, welche Schiedsrichter dort kommen. Es waren Leute, die hatte ich auch vom Namen her noch nie gehört. Und muss aber sagen, dass wir wirklich in letzter Zeit die deutschen Schiedsrichter, die freiwillig sich gemeldet haben und haben die Prüfung abgelegt, wirklich ein sehr gutes Niveau haben. War ich positiv überrascht. Und mit dem man auch wirklich gut arbeiten kann. Ich sag mal, der Bernd Benzinger hat in 2022 seine Schiedsrichterprüfung abgelegt. Wir haben den mit nach Estland genommen zur WM. Der hatte eine sensationelle WM als Schiedsrichter geleitet, im Auftreten, im Verhalten, in den, ich sag mal, Verwarnungen, die er gegeben hat. Also es hat einfach Spaß gemacht, muss man so sagen. Und ich bin deswegen ganz nah dran an den Schiedsrichtern, weil wenn ich irgendwo bin, bin ich selber mit als Schiedsrichter auf der Bahn. Also ich bin nicht der Obmann, der in der Ecke sitzt und nur guckt, sondern jetzt Europapokal, jetzt im Herbst in Pöschner, da habe ich sogar nur in Anführungsstrichen normaler Schiedsrichter gemacht, habe mir Leute ausgeguckt, die immer Hauptschiedsrichter gemacht haben und Stellvertreter, habe denen natürlich Tipps gegeben und so weiter, weil ich will ja Leute ausbilden, die müssen ja lernen und so weiter und irgendwann nach mir muss es ja auch weitergehen und deswegen, ich kenne ja dadurch auch genau das Schiedsrichterwesen und weiß, wie es auf der Bahn ist, weil ich nach wie vor immer noch mit auf der Bahn selber stehe. Und ich lege da keinen Wert drauf, dass ich der Chef bin, sondern da bin ich mit Schiedsrichter und das funktioniert dann auch im Team richtig gut. Und die sind auch froh und haben auch keine Manschetten mehr davor, der Chef ist mit dabei. Nee, der ist einfach einer mit von uns und wenn ich eine Frage habe, der kann es mir beantworten und da freuen sie sich eigentlich drüber.
Was muss man denn eigentlich als nationaler Schiedsrichter mitbringen, um für die Ausbildung zugelassen zu werden als internationaler Schiedsrichter?
Also es war ja bis voriges Jahr war es ja die A-Lizenz, jetzt heißt es ja Bundesliga-Lizenz, ist ja am 9. Juni letztes Jahr die Schiedsrichterordnung DKBC geändert worden. Dort muss man Erfahrungen gesammelt haben, ich sage mal auf höhere Ebene. Höhere Ebene in Deutschland ist für uns zweite Bundesliga und erste Bundesliga. Dort möchte man schon etliche Einsätze haben, vielleicht auch mal bei einer nationalen Meisterschaft, deutsche Meisterschaft mit im Einsatz gewesen zu sein. Also die höchste Lizenz nationale sollte man haben oder muss man haben, besser gesagt. Ja, und da muss man Interesse dran haben und man muss wissbegierig sein und man muss lernen wollen, weil international ist doch alles ein bisschen umfangreicher wie national. Und wenn das funktioniert und man sich da, ich sage mal, nicht gerade desinteressiert anstellt, hat man da gute Chancen, auch Schiedsrichter eingesetzt zu werden. Und so machen wir das halt und das passt eben auch.
Okay. Eine der ersten Amtshandlungen als Chef der Schiedsrichter der NBC, hast du die bis dato gültige ABC-Klassifizierung erstmal abgeschafft. So hast du es mir am Telefon erzählt. Warum hast du das damals gemacht?
Also wir hatten international, gab es die Klassifizierung C-Schiedsrichter. C-Schiedsrichter war's, ist gewesen, du konntest bei allen Veranstaltungen eingesetzt werden als Schiedsrichter, ohne jetzt in einer zusätzlichen verantwortlichen Rolle. Das war so definiert. Wenn man da etliche Einsätze gemacht hat und man ja Talent entwickelt hat, sage ich mal, dass man höhere Aufgaben machen kann, ist man B-Schiedsrichter geworden. B-Schiedsrichter international war, dass man Stellvertreter und Hauptschiedsrichter in den Clubwettbewerben machen konnte, in dem Weltpokal und so weiter und so fort. Das war vorgeschrieben. Und dann hatten wir eine Gruppe, die hieß Top 10 Schiedsrichter, also nur 10. Davon waren aber auch nur 6 Plätze belegt. Das waren die Schiedsrichter, die als Hauptschiedsrichter bei einer Weltmeisterschaft fungieren durften. Und ich hatte auch als Generalsekretär schon bei einigen aus den Top 10 festgestellt, dass da so ein bisschen, ich will mal sagen, ein kleiner Hochmut dabei war und dass man gesagt hat, naja, also MBC-Pokal, das sind viele Mannschaften und das tue ich mir nicht mehr an, sowas mache ich nicht. Ich bin Top-10-Schiedsrichter und das fand ich halt nicht so gut. Und der Hintergrund war auch noch, ich sag mal, wir können die Schiedsrichter einschätzen. Jeder Schiedsrichter hat seine Stärke, jeder Schiedsrichter hat auch so eine kleine Schwäche. Es gibt Leute, die auf der Bahn unheimlich gut arbeiten, es gibt Leute, die in der Verwaltung unheimlich gut arbeiten, das alles organisieren können und so weiter. Und so dass wir dann immer in der Lage sind, sage ich mal, immer ein Team zusammenzustellen, wo wir die einzelnen Positionen mit den Fähigkeiten, die wir brauchen, auch die Leute so zusammenstellen können. Und keiner sagen kann, nee, du darfst das nicht, du bist kein Top Ten oder so, sondern wir wirklich die Leute zusammenstellen. Ja, man kann auch mal als Schiedsrichter kann man auch mal eine schlechte Veranstaltung haben. Jeder Tag ist ja auch ein bisschen anders. Das ist ganz einfach so. Man kann auch mal einen Fehler machen. Und da möchte ich den Schiedsrichter nicht vergraulen, sondern denen immer wieder die Chance geben, wieder mit einzusteigen und so weiter. Und ich möchte, wie gesagt, auch nicht, dass sich jemand auf einer Lizenz ausruht und sagt, ich bin hier der Überflieger und die anderen, ihr müsst erst mal, sondern wir wollen wirklich ein Team auf die Kegelbahn bringen. Und jeder soll seine Vorzüge, was er am besten kann, dort im Team einbringen und dann hat man immer eine gute Veranstaltung. Das merkt man. Also das war ein guter Schritt und es war auch ein richtiger Schritt, was auch von den Schiedsrichtern begrüßt wurde.
Diese großen Veranstaltungen, von denen du sprichst, die Krönung würde ich jetzt mal nennen, ist es nicht nur bei den Sportlern und Sportlerinnen, sondern auch bei euch Schiedsrichtern vermutlich die Weltmeisterschaft, egal ob Mannschaft oder Einzel. Ja. Wie läuft es aus Sicht der Schiedsrichter ab? Wann beginnt ihr mit der Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft?
Wir werden uns dann im Mitte Februar schon zusammensetzen. Schiedsrichterausschuss werden schon überlegen, die Nominierung für die Schiedsrichterteams dieses Jahr zur Weltmeisterschaft, die ja dann erst ab Mitte Mai ist, fängt ja dies am 17. Mai an. Und da im Vorlauf gucken wir schon, wer könnte zusammenpassen, wer könnte mit wem fahren, was funktioniert. Dann müssen wir die Schiedsrichter anschreiben, könnt ihr zu dem Zeitpunkt oder könnt ihr nicht. Und wenn das Team dann steht, das dauert immer ein bisschen, sage ich mal, dann tue ich die Nominierung machen und die Delegierung kommt dann vom Präsidium. Das heißt also, wir arbeiten jetzt schon, sage ich mal, an der Weltmeisterschaft im Mai, Juni diesen Jahres. Und ich habe auch die Spielpläne schon da, die sind natürlich noch nicht veröffentlicht, aber ich kenne schon die Abläufe, wie sie geplant sind und so weiter, so dass wir da auch schon gucken können, wie können wir die Leute einsetzen, wann müssen sie da sein und so weiter und so fort. Die Hotels sind schon bestellt und so weiter, also das ist schon im Vorlauf. Also ich sage mal, man muss mindestens ein halbes Jahr im Vorlauf sein. Das ist wirklich so bei den großen Veranstaltungen. Jetzt Champions League, sage ich mal, das sind kurzfristige Nominierungen, aber da brauche ich auch pro Spiel nur einen Schiedsrichter. Wobei ich ja bei einer WM immer ungefähr 6 oder 7 Mann brauche und da ein Team zusammenzustellen, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Und wenn wir damit durch sind, dann kommt schon die Nominierung für die Clubpokale, also Weltpokal, Europapokal, MBC-Pokal. Für den Herbst wird schon angeschrieben, wer kann, wer könnte. Und so hat man immer ein laufendes, rollendes Verfahren, sage ich mal. Und dann, wenn wir da durch sind, gibt die Nominierung dann für nächstes Jahr, sage ich mal, Budapest. Also es ist jedes Jahr immer wieder so dieselben Abläufe. Und ich sage auch immer wieder, ich habe nun also 8 Weltmeisterschaften hinter mir. Die Abläufe sind immer sehr ähnlich, auch die Zeitpläne sind sehr ähnlich. Und das Schlimme ist eigentlich, dass wir als Schiedsrichter von dem Ort, wo wir sind, eigentlich so gut wie nichts mitkriegen, weil wir wirklich frühst die Ersten auf der Kegelbahn sind, abends die Letzten, die runtergehen. Ja, ein bisschen schlafen muss man auch, ein bisschen runterkommen muss man auch, ja, sage ich mal. Und ich sag mal, wir waren in Cluj-Napoca bei der Einzelweltmeisterschaft. Ich habe von der Stadt außer dem Hotel, der Kegelbahn, den Weg zwischen Kegelbahn und Hotel und dem Flughafen, ich habe leider von der Stadt nichts gesehen, weil wir waren über 2 Wochen dort gewesen. Also das ist eigentlich schade. Aber das ist halt unser Job. Und ich sage immer zu den Schiedsrichtern, Leute, viel Geld verdient ihr nicht. Das ist so. Wir kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung, die ist dann in der Rechts- und in der Finanzordnung ist es ja festgeschrieben. Aber ich sage mal, es ist für den Schiedsrichter, der Interesse am Kegelsport hat, ist es natürlich schön, wenn du hinter einer Bahn stehst und gerade vor dir wird der neue Weltrekord gespielt. Das ist natürlich nochmal eine Riesenbelohnung, egal Männer oder Frauen oder Mannschaft oder du hast ein richtiges knappes Halbfinale oder Finalspiel oder so. Das ist natürlich für den, der ein Kegelherz hast, die zusätzliche Belohnung, weil wir dann ganz nah mit dran sind, sage ich mal, und das ganz live miterleben. Also das ist nochmal so, eigentlich noch ein bisschen Motivation, internationaler Schiedsrichter zu sein.
Hat man da als Schiedsrichter dann noch Gänsehaut in solchen Momenten oder zeigen darf man sie, glaube ich, nicht.
Aber. Nein, also was für uns, also was immer wieder ein Gänsehautmoment ist, ist der Sprint. Wenn wir Sprint spielen. Und egal, ob wir jetzt zum Satzsatten-Victory oder zum Match-Satten-Victory kommen. Und wir als müssen, die Spieler oder Spielerinnen müssen ja auf unser Kommando spielen. Und wenn man das Kommando über die Lautsprecheransage sagt, und in der Halle ist eine Totenstille und alles wartet nur jetzt auf die zwei oder drei, je nachdem wie viel spielen müssen, warten auf den Wurf. Und der Wurf kommt und danach gibt es entweder Jubel oder Enttäuschung und so weiter. Und dann ist wieder Stimmung in der Halle und dann kommt wieder das Kommando. Und wie ein Schalter rumgelegt, hat man wieder diesen Moment, wo man wirklich die Anspannung in der ganzen Halle merkt. Das ist was sehr, sehr auch den Schiedsrichter emotional angreift, weil man das ja merkt von auf der Kegelbahn. Und im Sprint ist es so, dass, ich sage mal, diese sogenannten kleinen Außenseiternationen, wie zum Beispiel damals in Estland, wo die Frauensprint, die erste Medaille überhaupt für Estland, und das war die Goldmedaille im Sprint, das natürlich dann auch, wenn man merkt, das Publikum schwenkt auf den, ich sage mal, leicht schwächeren Sportler oder Sportlerin um und unterstützt sie, das ist natürlich auch dann, also, ja, dann tut es auch manchmal ganz gut, sage ich mal, ne?
Was, an welche Erinnerungen, an welche Momente deiner 8 Weltmeisterschaften erinnerst du dich noch gerne zurück?
Na, ich habe damals geleitet den Weltrekord in Novigrad bei den Frauen, den Weltrekord. Dann habe ich geleitet, glaube ich. Ja, gell? Genau so. Damals in Brünn beim Tamás Kiss, sage ich mal, den Weltrekord war ich mit dabei gewesen. Ich habe das Finale gehabt, MBC-Pokal in Öhringen. Und alle sind fertig und die Neumarkter waren schon durch und der Gegner musste noch einen einzigen Wurf spielen, hat ein volles Bild. Alles bis zur 5 hätten sie verloren. Die 6 hätte Satten Victory gebracht und die 7 hätte die andere Mannschaft gewonnen. Und die ganze Halle wartet auf diesen einzelnen Wurf und es wird eine 5 und Neumarkt ist mit einem Holzvorsprung damals MBC-Pokalsieger geworden. Also das sind so Momente, wo dann die ganze Halle tobt oder so. Das ist schon, das tut auch dem Schiedsrichter ganz gut, sag ich mal. Ne? Also sowas zu erleben.
Das sind Momente, für die Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre leben und ich glaube auch als Fan oder als jemand, der das miterlebt, sind das unvergessliche Momente. Da gibt es im Kegelsport einige und im Podcast mit anderen habe ich da auch schon über viele gesprochen.
Auch ein Riesenmoment war gewesen, ich bin ja noch Präsident vom Thüringer Keglerverband, wo Anna Müller, also die ist ja nun aus Thüringen, ist ja eine Thüringer, also eine Sportlerin aus meinem Verband, wo die Einzelweltmeisterin in Estland geworden ist und ich war der Erste, der so drücken konnte. Und ich werde nie die Worte von Anna vergessen, hat gesagt, Ralf, jetzt nicht, ich muss erst duschen und mir die Haare machen. Habe gesagt, Mensch, du bist Weltmeister, lass dich jetzt drücken. Also, ne? Also das sind auch so Momente, die wird man einfach nicht vergessen. Das ist eben so, sage ich mal. Und da ist man dann auch so ein bisschen auf der Seite vom Sportler. Oder ich sage mal, das Match-Satten-Victory zwischen Zetschkovic und Zawarko in Estland, 3-9 gegen 2-8 und 9, sowas sieht man auch nicht alle Tage, sage ich mal. Ne? Also das ist schon, da ist man schon live dabei und das macht dann auch Spaß, sage ich mal.
Ich sehe, du verbindest dein Amt auch mit ordentlich Leidenschaft für den Sport. Ich möchte an der Stelle noch den Podcast mit Anna empfehlen. Ich hatte mit ihr auch über dieses Finale in Estland gesprochen und sie hat auch gesagt, es hat sich angefühlt, es hätte auch eine Kreismeisterschaft sein können. Also ihr war das zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht bewusst, dass sie da auf dem Weg zur Weltmeisterin ist.
Ja.
Ich würde gerne nochmal kurz zurückkommen zu den Vorbereitungen oder generell deiner Planung für Weltmeisterschaften, weil es mich interessiert, wie es generell so aussieht. Also wenn man jetzt sagt, eine Weltmeisterschaft, eine 8-Bahnen-Anlage, wie groß ist dein Team und welche Aufgaben gibt es da neben dem Hauptschiedsrichter?
Also für so eine Weltmeisterschaft, wenn wir dort ankommen in der Halle, dann haben wir als erstes erstmal eine Beinabnahme zu machen. Ich sehe immer zu, wir haben ja bei unseren internationalen Schiedsrichter auch internationale Beinabnehmer dabei. Ich sehe immer zu, dass da in dem Team auch ein internationaler Beinabnehmer dabei ist. Dann machen wir erstmal die Beinabnahme, Beinabnahmeprotokoll gucken, dass alles in Ordnung ist. Da haben wir ja nun letztes Jahr in Kroatien leider was erlebt, was wir vorher noch nie so erlebt hatten. Aber okay, das ist jetzt Geschichte, das ist durch, alles gut. Dann ist der erste Tag, wo die ganzen Mannschaften alle zur Akkreditation kommen und dann sammeln wir Spielerpässe ein, Unterlagen, holen Unterschriften ein, dass sie auf eigene Gefahr bei der Veranstaltung teilnehmen und so weiter und so fort, teilen Spielpläne aus und so weiter, kontrollieren Spielerpässe und bereiten. Also das ist ein relativ hoher organisatorischer Aufwand, sage ich mal, die ganzen Spieler dann alles vorbereitet zu haben, weil wir müssen mit den Listen abgleichen, die, gemeldet waren, ob das auch alles übereinstimmt. Wenn da mal ein Fehler auftritt, müssen wir den noch vor Ort irgendwie klären oder so. Und das ist der erste Tag, sage ich mal. Dann des Abends kommt dann die Eröffnungsveranstaltung. Dann haben wir den Schiedsrichtereid und den Eid des Hauptschiedsrichters zu sprechen. Wir sind ja immer mit dabei, sage ich mal, bei der Eröffnungsveranstaltung. Und dann geht es schon am nächsten Tag los, relativ früh. Wir sind eigentlich am ersten Tag, also wir müssen immer generell eine Stunde vor Spielbeginn spätestens da sein, aber am ersten Tag meistens schon zwei Stunden vorher nochmal gucken, dass auch alles funktioniert und so weiter. Und dann warten wir auf die Beginn des ersten Durchganges und dann sieht man meistens erstmal auf einer Kegelbahn, ob es da nochmal ein Problem gibt oder so. Dann, sage ich mal, läuft der erste Tag. Wenn der erste Tag durch ist, dann setzen wir uns abends zusammen und dann können wir die Kegelbahn, die dort steht, einschätzen. Wie lange dauert das mit Entwirrung? Verlieren wir Zeit? Können wir einen Zeitplan halten? Dann reden wir als Schiedsrichter untereinander, wie können wir, sage ich mal, den Wettkampf so gestalten, dass es wirklich im Zeitplan bleibt. Und dann reden wir drüber, halt mal eher an, lass mal mehr entwirren oder so. Das sind jetzt natürlich auch Erfahrungen aus vielen Veranstaltungen, sage ich mal, die man da hat. Dann wird auch mit den Schiedsrichtern geregelt, was war gut, du hast gut gestanden, du hast mal nicht so gut gestanden, bitte achte mal da drauf und so weiter. Das wird immer eine Besprechung sein, die wird intern sein, da wird nie was nach außen dringen, weil das ist für die Schiedsrichter, das ist so. Das gehört sich auch einfach so, sage ich mal. Ja, und dann baut sich das eben auf von Tag zu Tag. Und bei der Mannschaftsweltmeisterschaft, die ist körperlich sehr anstrengend, weil wir doch, ich sage mal, fast eine Woche jeden Tag von früh um 7 bis abends um 11 auf der Kegelbahn sind. Das ist dann auch von der Konzentration her schwer. Aber wir haben irgendwie einen Weg gefunden mit kurzen Wechseln und so weiter, dass die Leute nicht ganz überansprucht werden, sage ich mal. Ja, und dann, sage ich mal, geht's rindenhaus zum Finale. Und wenn das Finale durch ist, sind wir auch froh, sage ich mal, dass wir alles wieder zusammenpacken können, können die Spielerpässe alles wieder austeilen und so weiter, können nach Hause fahren. Und manchmal braucht man dann auch so ein, zwei Tage, um wieder mal ein bisschen nachzuschlafen und so weiter und um einfach wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen. Es ist doch teilweise recht anstrengend und das lange Stehen, ja, das muss man auch wollen und können, sage ich mal. Ne? Ja.
Wie groß ist dein Team an Schiedsrichtern auf einer Weltmeisterschaft?
Also bei der Weltmeisterschaft sind es immer 7 Schiedsrichter. Es ist immer ein Hauptschiedsrichter, sage ich mal, der erfahrener Mann ist, sage ich mal, der auf alle Gegebenheiten eingehen kann. Es gibt ja vor jeder Weltmeisterschaft auch eine technische Besprechung. Er möchte sich sehr, sehr gut im Regelwerk auskennen, wenn dort auf der technischen Besprechung nochmal Fragen kommen. Teilweise sind Auslosungen zu machen bei der technischen Besprechung. Da muss man wissen, wie das alles funktioniert, sage ich mal. Und dann habe ich ein oder zwei stellvertretende Hauptschiedsrichter, damit, wenn mal der Hauptschiedsrichter mal nicht da ist, jemand anders auch kompetent ist, der dann Auskünfte geben kann. Und dann habe ich noch 4 sogenannte Schiedsrichter, die dementsprechend auf der Bahn und auch in der Verwaltung mehr oder weniger durchlaufen, sich das aneignen, gucken und so weiter und so fort. Und die Leute dann auch angeführt werden. Also ein Team besteht bei der WM immer aus 7 Leuten.
Okay. Du hast gesagt, ihr tauscht euch aus und das gehört ja dazu, auch über Entscheidungen oder über das die Aktionen zu sprechen. Mhm. Wie geht ihr mit Fehlentscheidungen um? Siehst du das? Sprichst du deine Team dann auch bewusst drauf an oder sind die so selbstkritisch, dass sie es selber ansprechen?
Also wenn ich abends mit den Schiedsrichtern so die Tagesauswertung mache, frage ich erstmal, was jeder so selber für sich festgestellt hat. Was war gut, was war nicht so gut? Die erfahrenen Schiedsrichter wissen schon, wenn mal irgendwo ein kleiner Hakler drin war, das benennen die auch, da sagen sie, okay, du, ich habe gerade auf die Bahn 2 geguckt, da kam auf der Bahn 3 wirklich ein riesiger Plattenwurf, aber ich habe ihn nicht gesehen, weil ich gerade auf der 2 geguckt habe. Okay, ist passiert, ist so, ich habe gesagt, wir ahnten das, was wir sehen, nicht was wir hören, das ist einfach so. Und wenn man das selbstkritisch auch so anspricht, dann funktioniert das auch, dann weiß ich, sie wissen warum, weshalb, weswegen und es wird besser. Und wenn jemand mal was anders macht, wie wir es eigentlich wollen, wird es auch direkt angesprochen. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird auch mal Tipps gegeben, wie man sich besser stellen kann, wie man besser gucken kann und so weiter. Und das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Das läuft sich dann richtig gut ein, wenn das Team miteinander läuft. Und weiß, ist das so, wenn da jetzt, wir haben ja so wie so einen Ablaufplan, wer jetzt beim nächsten Durchgang, wer die Spieler reinführt, wer auf welcher Bahn dann steht. Und wenn man Raucher dabei haben, der sagt, Mensch, geh noch mal schnell eine rauchen, dann ist eigentlich ein Schiedsrichter, der sagt, okay, ich bin jetzt zwar nicht dran, komm her, ich gehe für dich noch die ersten 10 Wurf rein, rauch du in Ruhe und dann, also dann merkt man schon, dass das Team innerhalb des Teams gut funktioniert und dann macht es auch Spaß. Und dann gibt es auch wenig Fehlentscheidungen, weil dann auch einer mit dem anderen guckt. Nur so mal zum Beispiel, sage ich mal, ich habe jetzt selber, habe ich erzählt, beim Europapokal unten in Prešov, in Bosnien-Herzegowina, habe ich einem rumänischen Sportler eine gelb-rote Karte gegeben wegen wiederholten Plattenwurf. Da gibt es auch ein Video und dieses Video werde ich sogar nehmen für die nächste Schiedsrichterschulung und werde das Video vorspielen und werde die Schiedsrichter fragen, sagt mir bitte, was war in dem Video gut und wo ist hier ein Fehler passiert, damit ich auch sehe, ob die Leute das erkennen oder nicht. Und zwar ist sogar mir das passiert. Ich gebe die gelb-rote Karte. Der Sportler guckt mich an, ich erkläre ihm Plattenwurf und so weiter. Gut, er akzeptiert die. Und ich gebe sie in, ich sage mal, im Pult ein, drücke die nötige Taste, damit es als Nullwurf gewertet wird. Und schreibe es auf dem Wurfzettel drauf. In dem Moment spielt er weiter und stehe aber so ungünstig, dass ich ihn nicht im Blick habe. Und was macht er mit dem nächsten Wurf? Wieder ein Plattenwurf. Und da hat mein Nachbarschiedsrichter links, da stand der Markus Habermeyer, hat das gesehen, ist direkt 2 Schritte rübergegangen, hat die gelb-rote Karte rausgenommen, hat den nächsten Wurf die wieder gelb-rote Karte gegeben. Das war so ein Beispiel, wo das Team gut funktioniert, wo einer gesehen hat, Mensch, der kann gerade nicht auf seine Bahn gucken, ich habe da mal ein Auge mit drauf, dann ist das auch passiert. War aber auch ein Fehler von mir. Ich hätte mich so stellen müssen beim Schreiben, dass ich trotzdem über die Kante auf die Bahn gucken kann. Und ich sage mal, sowas bringen wir rüber. Und das, die Leute sollen es sehen, verstehen und wissen, wie sie sich zu verhalten und wie sie sich zu stellen haben. Und dann haben wir auch eine hohe Qualität, sage ich mal, die wir bringen. Wenn ich nur da stehe und mehr oder weniger Kegeln gucke und nicht weiß, wo könnte jetzt gerade was passieren, weil ich beim Einspielen schon gesehen habe, oh, der legt sehr weit rechts auf der Bohle auf, der könnte neben der Bohle auflegen. Oder der hat beim Einspielen mehrmals schon, ich sage mal, eine Platte gelegt, wo ich weiß, okay, da musst du gucken, da ist die Gefahr, dass da eher was passiert. Und wenn ich aber nur gucke, was fällt und die Ergebnisse, dann habe ich natürlich auch eine schlechte Schiedsrichterleistung und dann verstehe ich das auch manchmal, dass dann die Sportler sagen, da brauchen wir auch keinen Schiedsrichter. Also das muss man so von der Einstellung her sagen. Und es ist nur mal zum nationalen, internationalen ein ganz großer Unterschied. Wenn wir bei uns auf der internationalen Veranstaltung eine Bahn haben, wo die Kegel verwirrt sind, wo, ich sage mal, ein Läufer muss die entwirren. National sehe ich das immer wieder, dass die Schiedsrichter, der für die Bahn zuständig ist, da guckt und was macht er da hinten entwirren. Ich kann mit meinem Gucken denen nicht helfen. Aber die anderen beiden Bahnen, für die ich zuständig bin, die habe ich in dem Moment nicht im Blick. Das heißt, summa summarum, ich muss mich auf die anderen Bahnen konzentrieren. Wenn die Kegel wieder stehen, dann kann ich die Bahn freigeben und kann die wieder beobachten. Aber ich muss nicht zugucken, wie der entwirrt, weil ich dann die anderen Bahnen nicht mehr im Blick habe. Ja. Und das schulen wir auch international. Wir sagen es ihnen immer wieder und dadurch, sage ich eben, haben wir international eine andere Qualität wie jetzt teilweise bestimmte nationalen Veranstaltungen. Und das merken auch die Sportler, sage ich mal. Ne? Also das ist nur so ein kleines Beispiel, wo wir dann ein anderes, ich will nicht sagen ein anderes Niveau, aber eine andere Einstellung oder eine andere Schulung auch dazu machen.
Ich fand dein Beispiel sehr interessant. Vielen Dank, dass du es gebracht hast. Ich wollte das Thema Plattenwurf, weil es für mich persönlich ein sehr schwieriger Regelverstoß ist, ansprechen. Weil diesen Moment, einen Plattenwurf zu erkennen, zu sehen, aus eigener Erfahrung ist es sehr, sehr schwierig. Und letzten Endes, glaube ich, dass es für die Schiedsrichter auch nicht immer einfach ist. Kann man das lernen? Hast du das gelernt oder hast du das von Haus aus gekonnt, einen Plattenwurf zu erkennen?
Also ich sage mal, für uns ist also das erste Wichtige beim Durchgang ist, wir gucken uns jeden Spieler schon während der Einspielzeit an. Wenn ich Spieler habe oder Spielerinnen habe, die, ich sage mal, in den letzten 15 Zentimetern vor, ich sage mal, an der Kugellauffläche die Kugel legen auf der Auflagebohle, ist das für mich ein Sportler, wo der Plattenwurf eher unwahrscheinlich wird. Habe ich aber generell Spieler, die in den letzten 3 Zentimeter die Kugel legen zur Kugellauffläche hin, weiß ich, aha, dort muss ich mehr ein Auge haben. Und wenn der Sportler, der jetzt so knapp legt, was er ja darf, ist überhaupt kein Problem, muss ich schon mehr oder weniger mich so seitlich stellen, dass ich den Wurf von der Seite her sehen kann, ob er noch auf der Bohle war oder ob er schon und, oder auf der Kugellauffläche war und dieser Plattenwurf war. Und das ist eben das, was wir schulen. Wenn ich habe eine Veranstaltung, ein Finale in Deutschland gesehen letztes Jahr, da war ich als Zuschauer dort und habe ich mir das angeschaut. Da war eine 8-Bahn-Anlage und da hat der Schiedsrichter, der für die Bahnen 1 bis 4 verantwortlich war, der hat ganz links neben der Bahn 1 gestanden. Da sage ich mir, Junge, was machst du? Du kannst nicht mehr die 2 einsehen, geschweige denn 3 und 4. Ich muss mir immer eine Position suchen, wo ich wirklich gucke. Und da, wo der Nächste anläuft, dort, wo die nächste Kugel abgegeben wird, dort muss ich eigentlich meinen Blick haben, sage ich mal, weil da kann es eben passieren. Und es ist nichts Peinlicheres, wenn ich, sage ich mal, es noch höre, wenn es eine Bahn ist, wo man so hören kann, dass jemand von oben die Kugel staucht, es einen riesen Knall tut auf der Bahn und ich kann es nicht ahnden, weil ich sonst wo gewesen bin. Und das ist dann eben so ein Feeling, was man auch aus Erfahrung herholt und wo man auch weiß, wie man sich stellt, wie man guckt und so weiter. Und ich muss sagen, bei der Weltmeisterschaft spielen wir auf einem Podest. Die Bahn ist ein Podest. Da gibt es hinten Stufen. Und wenn jemand wirklich ganz knapp ist oder so, ist es auch durchaus mal zu sehen, dass ein Schiedsrichter hinten runtergeht, sich tiefer stellt und nochmal einen besseren Blick auf die Kugel hat und dann wirklich einen kann und sagen, ja, ist noch sauber oder ist nicht sauber. Also da sind wir schon bemüht, das wirklich sauber und ordentlich durchzuziehen. Das ist so.
Wünschst du dir manchmal mehr Akzeptanz für das Ahnden von Plattenwürfen? Meine persönliche Meinung, mein persönlicher Eindruck ist, dass das, ja, es ist ein großer Punkt, wo man, glaube ich, diskutieren kann bei uns im Sportkegeln.
Okay, also im Regelwerk, national wie international, steht drin, ein Plattenwurf ist mit einer Verwarnung zu ahnden. Und eine gelbe Karte ist nichts Schlimmes. Eine gelbe Karte ist praktisch der letzte erhobene Zeigefinger für den Sportler oder für die Sportlerin, der sagt, du, das war nicht sauber gewesen, aber das verzeih mir nochmal, aber beim nächsten Mal kommt dann halt der Nullwurf oder die Nullwertung für den Wurf, sage ich mal. Ne? So, ich kann zum Beispiel, wie es letztes Jahr passiert ist, wo bei einer Öffnung bei einer Meisterschaft gesagt wurde von einem Funktionär, der sagt, also ich habe die Schiedsrichter angewiesen, die sollen nicht so genau hingucken. Das ist eine Sache, die geht nicht. Das ist eine öffentliche Aufforderung zur Regelbeugung. Und wir haben es im Regelwerk beim Kegeln, wir haben wirklich schwarz oder weiß. Das heißt, es war ein Plattenwurf oder es war kein Plattenwurf. Ein eventueller Plattenwurf, den ich so oder so auslegen kann, den gibt es nun mal nicht. So. Für die gelbe Karte, es passiert nichts. Und wir stellen es auch immer wieder fest, wenn man eine gelbe Karte relativ früh im Stadion gibt, dass dann wirklich auch das Spiel sauberer wird. Auch der Sportler ist bemühter, sauberer zu spielen. Ich habe mal beim Champions-League-Finale in Bamberg, habe ich eine Spielerin aus Wien, eine gelbe Karte auch muss geben wegen Plattenwurf. Und die hat mich auch erst ein bisschen ungläubig angeguckt und der Betreuer, und hab gesagt, na, Plattenwurf und so weiter. Und da hat der Betreuer sie angewiesen, doch so 3-4 Zentimeter nach hinten zu gehen. Auf der Bahn, es waren die Räume, da hat sie nicht mehr so viel gespielt, aber nach dem Bahnenwechsel hat die eine super Bahn gespielt. Und die haben dadurch im Endeffekt im letzten Paar hinten raus die Champions League gewonnen. Muss man so sagen. Mhm. Durch ein Riesenergebnis kamen die Mannschaftspunkte rüber und da hat man gesehen, dass die gelbe Karte auch wirklich was bewirkt hat. Und das muss man sich, ich sage mal, vor Augen führen. Wenn ich natürlich meine Technik so unsauber habe, dass ich permanent Plattenwürfe mache, ja, dann müssen wir es auch ahnden. Das ist so. Weil man muss immer überlegen, selbst wenn es der letzte Wurf ist, es wird ein Plattenwurf und ich tue das als Schiedsrichter nicht ahnden. Ich weiß, wie viele Zuschauer es gesehen haben, die dann sagen, das ist der Schiedsrichter, guck mal, der guckt hin, das war eine Platte und der macht nicht mal was. Also das ist immer, ja, damit muss man leben. Und das muss man auch als Schiedsrichter vertreten können. Und ich denke mal, wenn man das so macht, hat man die Akzeptanz bei den Zuschauern, man hat die Akzeptanz bei den Sportlern. Sie wissen, es wird gleichmäßig angewendet. Und ich denke mal, das ist das Wichtige bei uns im Sport. Mhm. Und das gehört natürlich auch zum Plattenwurf dazu.
Jetzt haben wir uns viel über gelbe und gelb-rote Karten unterhalten. Mhm. Und da kommt mir eine Frage in den Kopf. Hast du jemals eine rote Karte schon vergeben müssen?
Ich selber habe keine rote Karte gegeben. Ich war kurz davor, eine rote Karte zu verteilen. Da hat aber mein Nachbarschiedsrichter die schon gezogen gehabt. Also wir haben beide dasselbe Vergehen gesehen. Und zwar war das, kann ich sagen, Halbfinale Einzelweltmeisterschaft Frauen 2016 in Novigrad gegen den Betreuer von Ines Maricic, der bei der Verabschiedung nicht auf seinem Stuhl sitzen bleiben musste, so wie es vorgeschrieben ist, sondern diskutiert hat und wollte weg. hat den berühmten Mittelfinger dem Schiedsrichter gezeigt und auf Kroatisch auch ein paar Worte fallen lassen. Der Mittelfinger hätte für mich gereicht für grob unsportliches Verhalten. Das wäre die rote Karte gerechtfertigt gewesen. Aber mein Nachbarschiedsrichter war ein Slowene, der ihn genau verstanden hat. Deswegen war er noch viel schneller im Ziehen mit der roten Karte und hat ihm die rote Karte gegeben. Und die andere Veranstaltung, wo ich eine rote Karte auch miterlebt habe, wo ich kurz davor war, es war von meinem Hauptschiedsrichter Erwin Zimmermann gegen einen kroatischen Funktionär und Spieler beim Europapokal in Augsburg 2013. Und da war ich ja noch ganz frisch, ganz jung, und aber selbst da, und da ging es kurz davor, dass der Spieler versucht hat, einen tätlichen Angriff auf den Hauptschiedsrichter, und da gab es auch eine rote Karte. Das sind bis jetzt die zwei, die ich erlebt habe. Wir haben voriges Jahr beim Weltpokal hatten wir noch gegen den Betreuer aus Serbien, gegen Vojko, was der Generalsekretär ist in Serbien, der war dort Betreuer gewesen. Der saß als Betreuer hinter der Kegelbahn und hat sein Handy in der Hosentasche geklingelt. Okay, wenn das passiert, das ist sehr unangenehm, aber dann kann ich das Handy ausmachen. Aber Vojko war der Meinung, er muss auch noch das Handy rausnehmen, er muss mit demjenigen telefonieren während des Spiels. Und das war auch grob unsportlich. Aber das habe ich konnte nur übers Fernsehen mitverfolgen, da war ich nicht vor Ort. Aber das sind so die drei, die mir sofort einfallen würden, rote Karten.
Nun gibt es die internationale Sportordnung, die vieles regelt, international regnet, aber hast du gesagt, Verbände darunter dürfen individuelle Sportordnungen haben oder haben sie zum Teil auch. Und da gibt es, glaube ich, einen interessanten Fakt in Slowenien. Was ist da mit den gelben Karten?
Also in Slowenien ist das so, weil der Schiedsrichtermann von Slowenien ist ja bei mir im Schiedsrichterausschuss und mit Milan unterhalten wir uns natürlich auch sehr viel. Und in Slowenien ist das so geregelt, wenn ich 4 gelbe Karten über verschiedene Spiele erreicht habe in einem Wettbewerb, werde ich automatisch, wie es im Fußball auch üblich ist, automatisch für ein Spiel gesperrt, wo ich an dem Wettkampf nicht teilnehmen darf. Also da wird wirklich eine Datenbank geführt, in den Spielprotokollen, wer hat welche gelben Karten gekriegt, und da ist wirklich dann nach der 4. gelben Karte muss ich automatisch ein Spiel aussetzen, um wieder praktisch bei 0 mit den gelben Karten anzufangen, ähnlich wie man es ja auch im Fußball kennt, sage ich mal, in Deutschland.
Wäre das was du auch einführen würdest international, was du gut findest, oder?
Ach, ich weiß es nicht. Also ich denke mit so viele gelbe Karten oder so haben wir nicht. Also ich denke auch nicht, dass Spieler absichtlich das provozieren mit einer gelben Karte. Und ich habe ja gesagt, meine Einstellung dazu ist, die gelbe Karte ist der letzte Zeigefinger, der nochmal sagt, du, bitte spiel sauber. Es war jetzt nicht im regelgerecht. Eine Chance habe ich dir noch gelassen, das war eben diese gelbe Karte, und bei dem nächsten ähnlich. Und wenn ich das so mache, denke ich, ist das auch ganz gut. Es soll wirklich der letzte Zeigefinger sein und soll sagen, pass auf, hier, nicht nochmal, das war jetzt nicht korrekt, und wir wollen aber ein korrektes, sauberes Spiel haben.
Das ein Thema, Spaß habt ihr, denke ich, unter den Schiedsrichtern auch während der Weltmeisterschaft, aber ihr habt ein bisschen was entwickelt, beziehungsweise euch jetzt auch außerhalb Weltmeisterschaften beziehungsweise internationaler Turniere verabredet. Ich weiß vom Golfen, irgendwas mit Boot war noch, und das, was man zuletzt auch lesen konnte, Denmark Open, ihr als Schiedsrichter international aktiv.
Ja, also, das hat sich, also die Weltmeisterschaft in Estland war logistisch sehr schwer zu erreichen. Also der Ort Tartu an sich. Und wir als Schiedsrichter mit dem Flugzeug anzureisen geht, aber wir haben so viel an Bürokram, an Laptops, an Bildschirmen mit und so weiter, das hat nicht funktioniert. Das heißt, wir mussten also mit dem Auto fahren. Und ja, da sind wir halt 2 Tage gefahren, bis wir in Estland waren, mit einer Übernachtung an der polnischen Grenze. Und ich hatte dann zu dem Lehrgang gefragt, und ich habe wirklich, sage ich mal, 6 Schiedsrichter gefunden, internationale deutsche Schiedsrichter, die gesagt haben, okay, ich nehme gute 2 Wochen Urlaub, damit ich bei der Weltmeisterschaft bin. Man muss ja diese Leute auch finden. Weil ich gesagt habe, wir können nicht zwischendurch, weil normalerweise wird immer nach der ersten Weltmeisterschaft, bevor dann die allgemeine Klasse anfängt, wird das Schiedsrichterteam getauscht. Das war in Estland nicht möglich, und deswegen war ich froh, dass ich 7 Leute gefunden habe, mit mir, also mit 7 Leute, die wirklich die ganze Zeit da oben waren in Estland. Und das war hinten raus dann doch anstrengend, auch die Fahrerei dann wieder, denn es war Siegerehrung, und direkt nach der Siegerehrung sind wir schon bis nach Lettland reingefahren, damit wir schon ein Stück gefahren waren, damit wir Sonntagabend wieder zu Hause waren. Und ich habe mir überlegt, ich muss mich irgendwie bei den Jungs bedanken. Weil, wie gesagt, 2 Wochen Urlaub nehmen und so weiter, das ist schon ganz ordentlich. Und ich habe ein kleines Ferienhaus oben in der Mecklenburger Seenplatte. und spiele dort seit 2001 Golf. Ich bin also im Sommer begeisterter Golfer. Und wir haben dann einen sehr schönen Golfclub, sage ich mal, Golfclub Flesensee ist das. Und da habe ich die eingeladen, habe gesagt, Mensch, was haltet ihr davon? Kommt da hoch ins Ferienhaus, machen wir ein paar Tage. Ich organisiere einen Schnupperkurs beim Golfen, alles drum und dran. Und die waren begeistert. Und ich habe gesagt, so ist das kleine Dankeschön für Estland. Und da waren die Jungs da. Leider einer konnte nicht. Da war dienstlich verhindert, aber oder zwei besser gesagt. Aber die sind dieses Jahr auf jeden Fall dabei. Und dann haben wir einen Tag Golf gespielt. Richtig Golfunterricht vom Golflehrer habe ich organisiert gehabt und dann haben wir auch auf dem öffentlichen Platz haben wir da gespielt und da war so eine Begeisterung alles drum und dran. Und ich kenne das ja auch, wenn andere Leute mal bei mir waren und da habe ich gesagt, einen zweiten Tag hinterher gleich spielen, das bringt nichts. Und ich habe einen Bootsführerschein und da haben wir uns ein Boot ausgeliehen und haben unsere Badesachen mitgenommen und da sind wir frühs um 9 mit dem Boot losgefahren, mussten es abends 8 Uhr wieder abgeben, sind über die Müritz, über die ganzen großen Seen gefahren, sind mitten im See baden gewesen und so weiter. Das hat so einen Spaß gemacht. Abends haben wir zusammengesessen, ein Bierchen getrunken, eine Bratwurst gebraten, eine gute Thüringer, sage ich mal. Das waren alle begeistert. Ne? Und dann habe ich gefragt, was machen wir jetzt Sonntag noch? Und dann kam natürlich gleich wieder, oh, wir gehen nochmal Golf spielen. Ne? Ich habe gesagt, okay, dann sind wir nochmal Golf spielen gegangen. Und da passierte was ganz Komisches. Der Andreas Weiß ist ein sehr guter österreichischer Schiedsrichter und der wohnt im St. Johann in Pongau. Und der organisiert immer dieses Turnier Pongauer Stier. Ein Kegelturnier für Mannschaften, Einzelspieler und so weiter und so fort. Und irgendwie abends sagte jemand am Tisch, wollen wir denn nicht beim Pongauer Stier mitspielen? Oh, ja gut, wann ist denn? Ja, müssen wir mal Andreas anrufen. Haben wir Andreas angerufen von Mecklenburg aus? Haben wir gesagt, du Andreas, wir würden gerne mit einer Schiedsrichtermannschaft beim Pongauer Stier mitspielen. Oh, das ist ja cool. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, und die wäre, die gute Nachricht ist, wir kriegen fast eine Mannschaft zusammen. Die schlechte ist, du musst mitspielen, weil wir kriegen nur 3 Leute, du bist dann der Vierte. Okay, mach mal. Und dann haben wir voriges Jahr beim Pongauer Stier mitgespielt. Ich glaube, wir sind auch bei der Mannschaft 6er bei Männern oder sowas geworden, also gar nicht mal so schlecht. Ja, und da haben wir gesagt, Mensch, das hat so einen Spaß gemacht und der Andreas hat dann noch ein bisschen Rahmenprogramm organisiert gehabt mit einer Klammbesichtigung, alle solche Sachen. Das hat so einen Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, Mensch, sowas können wir doch öfters machen. Und da kam jetzt im letzten Jahr noch die Danish Open. Und da haben wir zu den Danish Open haben wir auch 5 Sportler gemeldet, die also sind wir nach Kopenhagen gefahren, haben bei den Danish Open mitgespielt, haben mittlerweile uns eigene Trikots gemacht für internationale Schiedsrichter. Die Sportler finden das gut, dass wir auch mal gegen Schiedsrichter kegeln können, sage ich mal. Ne? Also das kam wirklich sehr, sehr gut an. Ja, und jetzt ist es so, wir haben jetzt schon gebucht dieses Jahr vom 21. bis zum 26. August sind wir in Schweden. In Scandinavian Crown sind wir schon angemeldet und so weiter. Wir werden den Pongauer Stier werden wir wieder spielen. Es werden noch 1-2 Turniere kommen, sodass wir auch jetzt, ich sage mal, so 10 Schiedsrichter schon haben, die gerne auch selber kegeln und als internationale Schiedsrichter als Mannschaft oder auch als Einzelsportler auftreten. Und das auch bei den Sportlern, muss man sagen, sehr gut ankommt. Weil, also die finden das total cool. Ja. Ne? Also,
kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall bei den Aktionen weiterhin viel Erfolg und vielleicht springt ja irgendwann auch mal als Mannschaft ein Sieg raus, beziehungsweise auf dem Treppchen stand Markus Habermeier ja schon aus eurem Team, aber ja, ich glaube, den Titelgewinn, der steht noch aus. Vielleicht schafft ihr das als ein Schiedsrichter, das ist ja demnächst auch.
Genau.
Wir kommen so langsam zum Ende. Vorher möchte ich aber nochmal ganz kurz über dein Abend in der NBC sprechen und vor allem fragen, was willst du denn noch als Chief of Reveries bewegen?
Wir haben 2025 haben wir Neuwahlen in Budapest bei der Konferenz. Mein Plan ist, ich würde dort, wenn es möglich ist, nochmal kandidieren für 4 Jahre. Das ist bis 2029 wäre das dann. Ich möchte dann, wir haben die nächsten Ausbildungslehrgänge dann 28, 29. Dort möchte ich nochmal wirklich Lizenzverlängerung, Lizenzneuausbildung nochmal machen für wirklich gute Schiedsrichter. Und ich habe für mich intern, habe ich mir schon einen Nachfolger ausgeschaut. Und ich möchte den auch so ein bisschen gucken, wie der sich in den nächsten Jahren entwickelt und so weiter, dass er dann meine Funktion übernehmen kann, weil ich wirklich beabsichtige, 2029 dann aufzuhören, weil das ist dann das Jahr, wo ich in Pension gehe. Und ich habe zu meiner 40-Stunden-Arbeitswoche nebenbei so vieles geleistet und so weiter, dann sage ich mir, dann kommt meine Zeit, wo ich sage, jetzt kommt wirklich die Zeit für mich. Und ich sage mal scherzhafterweise, außer einen festen Arzttermin möchte ich keine festen Termine mehr haben und möchte mein Leben genießen. Möchte im Sommer gerne oben bei mir im Ferienhaus gerne ein bisschen Golf spielen, ein bisschen Boot fahren und so weiter. Also ich möchte dann wirklich das Leben genießen und möchte das dann aber auch das Schiedsrichterwesen in gute Hände übergeben, wo ich weiß, dass es auch auf einem vernünftigen Niveau weitergeführt wird. Denn das Niveau der Schiedsrichter, kann man sagen, hat sich wirklich in den letzten 10 Jahren doch immer stetig verbessert. Und das Niveau wollen wir auch eigentlich halten. Das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Als Schiedsrichterobmann, ich halte mich in der MBC aus sämtlichen sportpolitischen Erwägungen, Entscheidungen, Überlegungen, halte ich mich raus. Weil ich sage, meine Aufgabe ist es ganz einfach, das Regelwerk, was dann beschlossen ist von den Nationen, umzusetzen. Bestmöglich umzusetzen, dass wir es einheitlich anwenden. Das kommt auch ganz wichtig, sage ich mal, dass in den einzelnen Nationen, wenn internationale Wettkämpfe, dies alles gleichmäßig angesetzt wird. Das ist schon eine große Herausforderung, weil ich sage, man da vom Balkan her manchmal so ein bisschen andere Einstellung hat, wie wir als deutsche Schiedsrichter. Okay, das ist aber so, auch vielleicht ein bisschen mentalitätsbedingt. Aber das ist so mein Ziel, was ich habe. Und ich möchte ganz gerne einen Nachfolger von mir gut einarbeiten, dem wirklich vieles noch beibringen, auch sehen, dass er da auch der Geschichte, ich sag mal, gewappnet ist, sage ich mal. Und das wäre eigentlich mein großes Ziel. Also das ist das, was ich machen möchte.
Da wünsche ich dir dabei viel Erfolg und vor allem viel Gesundheit. Ich glaube, das ist abgesehen von allen sportlichen oder anderen Plänen und das Wichtigste. Bedanke mich für das sympathische und vor allem sehr detailreiche Gespräch. Ja. Waren viele schöne Geschichten dabei und wünsche dir jetzt einen schönen Urlaub und vor allem eine gute Zeit.
Okay, Dankeschön. Vielen Dank.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.